Vielen Dank, Sabine. So schön, heute hier zu sein, so schön, euch zu sehen. Ich bin die Babs, für alle, die mich nicht kennen. Ich bin ja auch Teil vom Leitungsteam und leite unter anderem auch den Bereich Gebet. Und deswegen möchte ich, bevor wir jetzt gleich in die Predigt heute einsteigen, euch wirklich auch nochmal persönlich dazu ermutigen, dass wir wirklich unsere Aufgabe gerade als Gemeinde wahrnehmen, für Gottes Volk zu beten. Wir durften selber noch als Familie im Sommer für einige Wochen in Israel sein und deshalb bewegt es unser Herz gerade umso mehr, ja, einfach zu erleben, was dort gerade passiert. Ich habe all die Menschen vor Augen, denen wir dort begegnet sind, die wir dort kennenlernen mussten, all die jungen Männer, die ihren Frauen Heiratsanträge gemacht haben, eigentlich jetzt heiraten wollen, aber jetzt in den Krieg ziehen müssen. Und ich glaube, was mich so bewegt, ist einfach, dass, ja, das sind Menschen wie wir, es sind unsere Brüder und unsere Schwestern und deswegen ist es unsere Aufgabe, wirklich jetzt für sie zu beten, weil sie brauchen Gebet. Und da ist unsere persönliche, politische Meinung erstmal irrelevant, sondern es geht wirklich darum, dass wir für sie beten. Und das haben wir jetzt heute im Gottesdienst getan und wir wollen es aber auch in anderen Formen tun. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, jetzt von Montag bis Mittwoch eine Gebetskette zu starten, wo wir einfach sagen, wir wollen als Gemeinde für Israel beten. Und damit möglichst viele daran teilnehmen können, haben wir gesagt, wir machen das online. Ihr könnt euch online eintragen für einen Stundenspot, wo ihr sagt, in dieser Zeit betet ihr für Israel, da wo ihr seid, zu Hause, im Auto, auf der Arbeit. Und ja, lasst uns da einfach wirklich zusammen stehen. Und ihr habt dazu auch schon eine E-Mail bekommen. Wer diese E-Mail nicht bekommen hat und noch Teil dieser Gebetskette sein möchte, der kann sich nach dem Gottesdienst gerne direkt bei Sabine melden und dann schicken wir euch noch den Link zu, dass ihr euch eintragen könnt. Aber ja, wir wollen euch da wirklich ermutigen und einladen, dass wir uns als Gemeinde da einfach an die Seite Israels stellen und für unsere Brüder und Schwestern beten. Ja, wir befinden uns gerade mitten in der Predigtserie Warum Kirche? Und ich möchte gleich am Anfang nochmal die Frage wiederholen, wer oder was ist denn eigentlich Gemeinde? Und das griechische Wort für Gemeinde, wie wir es aus dem Neuen Testament kennen, ist das Wort Ekklesia. Und es bedeutet übersetzt eine Gemeinschaft, die Gottes Ruf folgt. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist kein Gebäude, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich von Gott rufen lässt. Und falls ihr die Predigt verpasst habt von Anni, könnt ihr sie gerne nochmal nachhören. Wirklich richtig stark, wie sie uns damit reinnimmt, was Gemeinde ist. Und die letzten Sonntage durften wir schon einiges zu dem Thema hören, warum ja Gemeinde so wichtig ist. Zum einen, weil Gemeinde ein Ort für uns Brüder und Schwestern ist, wo wir zusammenkommen. Und dazu hat Tim eine richtig starke Predigt hier gepredigt. Und letzte Woche ging es darum, dass Gemeinde ein Ort für Bedürftige ist, wo wir wirklich auch anderen Menschen dienen, anderen Menschen helfen und sie auch damit hineinnehmen und sie mit den Augen von Jesus zu sehen. Und nächsten Sonntag wird Konsti Kruse aus der Ekklesia bei uns sein und er wird darüber predigen, ja, wie wir noch mehr Menschen in die Gemeinde, in die Familie Gottes mit hineinnehmen können, was da unser Auftrag ist. Aber Gemeinde ist nicht nur für uns und ist auch nicht nur für andere, sondern in erster Linie ist Gemeinde für Gott. Denn Gemeinde war Gottes Idee und deshalb hat Gemeinde auch eine göttliche Dimension. Und um diese Dimension soll es heute gehen. Und deswegen ist der Fokus der Predigt heute auf Gemeinde, ein Ort der Anbetung. Und ja, zu dem Thema Anbetung könnte man eigentlich eine ganze Serie machen, weil es dazu so viel zu sagen gibt. Und ich habe auch in der Vorbereitung auf die Predigt gemerkt, hey, eigentlich ist die ganze Bibel Anbetung. Da gibt es nicht nur den einen oder anderen Vers, den man da gut für hernehmen könnte, sondern es gibt unzählig viele Verse, Geschichten, wo wir merken, da geht es um Anbetung. Fakt ist, Gott hat die Welt und damit auch uns zur Anbetung geschaffen. Und wir wollen uns einfach jetzt diese Frage stellen, was eben Anbetung ist. Und im Psalm 19, 2, Vers 4, da heißt es, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Sprache, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Wow, was für ein starker Vers. Die Schöpfung und damit auch wir, weil wir Teil dieser Schöpfung sind, sind zur Anbetung geschaffen. Und deshalb werden wir immer jemanden oder etwas anbeten. Und wenn es nicht Gott ist, dann wird es etwas anderes sein. Und genau das ist oft unser Problem. John Piper, ein amerikanischer Theologe, sagt dazu Folgendes. Wenn du die Sonne nicht sehen kannst, dann wirst du von einer Straßenlaterne beeindruckt sein. Und wenn du der Größe und Majestät Gottes den Rücken kehrst, dann wirst du dich in eine Welt der Schatten und kurzlebigen Freuden verlieben. Wenn unsere Anbetung nicht Gott gilt, dann wird sie niederen Dingen gelten, von denen wir uns Erfüllung erhoffen. Das bedeutet, wenn wir anderen Dingen oder auch Menschen in unserem Leben mehr Wertschätzung und Liebe schenken als Gott selbst. Und die Bibel, die nennt es ganz einfach und klar Götzendienst. Und Götzendienst ist nichts anderes als das, was uns von der wahren Anbetung Gottes abhält. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte von Gottes Volk, wo sie sich ein goldenes Kalb gebaut haben. Es war zu einer Zeit, wo Mose gerade nicht da war, weil er auf den Berg ist, um dort Gott zu begegnen. Und die Israeliten, die wurden dann so ein bisschen nervös und ungeduldig und dachten sich, naja, wer weiß, ob Mose überhaupt wiederkommt. Hey, dann machen wir uns doch einfach einen eigenen oder anderen Gott. Und sie haben dieses goldene Kalb gegossen und haben es dann angebetet und um dieses Kalb getanzt. Und dann kam Mose wieder runter vom Berg und hat es gesehen. Und wir lesen das dann in 2. Mose in diesem Abschnitt eben, dass Gott, er war so zornig darüber und er konnte gar nicht fassen, was da eigentlich passiert, dass sein Volk jetzt auf einmal jemand anderes als ihn anbetet und sich daraus Erfüllung erhofft. Und wir heutzutage haben zwar kein goldenes Kalb mehr, das wir anbeten. Aber ich bin mir sicher, dass jede Kultur, jede Generation und auch jedes Volk ihre eigenen Altäre der Anbetung baut. Und bewusst oder auch unbewusst bauen wir Altäre, von denen wir uns eben dann Erfüllung erhoffen. Und einer dieser Altäre war schon immer und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, der Altar des Mammons, also Besitz, Geld und Reichtum. Aber auch Altäre wie zum Beispiel Vergnügen, Gesundheit oder auch andere Menschen oder die Schöpfung selbst. Deswegen müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, was sind unsere persönlichen Altäre der Anbetung? Und auch als Gemeinde müssen wir uns die Frage stellen, haben wir uns wissentlich oder unwissentlich eigene Altäre gebaut, die uns eigentlich von der wahren Anbetung Gottes abhalten? Weil Anbetung ist Herzenssache. Und hier sagt John Piper auch nochmal einen richtig starken Satz. Anbetung ist in erster Linie kein sichtbarer Akt, sondern eine innerliche Herzensangelegenheit. Anbetung ist unsere Reaktion auf das, was wir am meisten lieben, begehren und brauchen. Es ist das, wo wir uns für hingeben, wo wir unsere Zeit investieren, unser Geld investieren und wo wir unser ganzes Leben einfach investieren. Und wisst ihr, Gott, er möchte unser Herz. Er möchte in tiefer Gemeinschaft mit uns sein und er möchte sich uns offenbaren, wer er ist. Und deshalb ist er ein Gott, der Menschen sucht, die ihn anbeten. Und so lesen wir in Johannes 4, Vers 23, das ist heute unser zentraler Vers. Aber die Zeit kommt, Ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Wisst ihr, Gott, er sucht keine Anbetung, er sucht auch keine Lieder oder Orte, sondern er sucht Menschen, er sucht Anbeter, die ihn anbeten. Menschen, die ihn kennen und die ihn mehr lieben, wertschätzen und begehren als alles andere. Er sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, was bedeutet das jetzt genau, ihn in Wahrheit und im Geist anzubeten? Und ich möchte euch drei Kennzeichen wahrer Anbetung nennen. Und das erste Kennzeichen ist, wahre Anbetung, sie wertschätzt Gott mehr als alles andere. Und das hört sich gut an, das ist ein schöner Satz, aber umgekehrt bedeutet dieser Satz, Gott, er dürfte uns alles nehmen und wir würden ihn trotzdem noch preisen und ihm dienen. Und da ist tatsächlich Hiob ein großes Vorbild für uns in der Bibel. Ihm wurde fast alles genommen und er hat sich trotzdem immer und immer wieder dazu entschieden, Gott zu preisen und ihn zu ehren. Das zweite Kennzeichen von wahrer Anbetung ist, dass sie uns etwas kostet. Alles, was wir anbeten, wird uns etwas kosten, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und da gibt es eine ziemlich coole Geschichte von König David. König David, er wollte für Gott einen Opferaltar bauen, weil Gott sein Volk und auch ihn bestraft hat und quasi die Pest über das Volk hat kommen lassen. Und so wollte er eben für Gott einen Opferaltar errichten und zu bitten, diese Pest und diese Strafe von ihnen zu nehmen. Und so kommt er zu einem Mann namens Arauna und er bittet diesen Mann, dass er von ihm eine Fläche kaufen kann, wo er sich eben diesen Altar errichten kann, um dort Gott ein Opfer zu bringen. Und dieser Mann, der war natürlich erstmal ganz verdutzt, dass der König jetzt hier bei ihm persönlich vor der Tür steht und hier ein Brandopfer dem Herrn bringen will. Und dann sagt er zu David, du kannst alles nehmen und haben, was du willst für dein Brandopfer. Ich schenke dir das alles. Und dann sagt David Folgendes zu ihm in 2. Samuel 24, wenn ihr mitlesen wollt. Nein, ich will es angemessen bezahlen, denn ich möchte dem Herrn, meinem Gott, keine Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und in dieser Geschichte, da geht es tatsächlich um Geld, aber ich glaube, Anbetung kann und soll uns auch andere Dinge kosten. Unseren Ruf, unser Ansehen, vielleicht auch unsere Menschenfurcht, manchmal sogar auch unseren Job oder irgendetwas, ja, was uns wichtig ist. Und David war uns da in vielem ein Vorbild. Er hat auch, wir kennen alle die Geschichte, wo er vor der Bundeslade tanzt und er belächelt wird, allen voran von seiner eigenen Frau. Und es war ihm egal, er hat Gott angebetet. Es war ihm egal, was die anderen von ihm denken. Oder auch die Frau, die über Jesus dieses kostbare Öl geschüttet hat. Und wir haben oft so diesen Fokus darauf, oh, die hat dieses teure Öl über die Füße von Jesus geschüttet. Aber es hat ihr auch ihr Ansehen und ihren Ruf gekostet, weil das hat man einfach nicht gemacht. Also das war einfach nicht üblich, sich so zu verhalten. Und deshalb, ja, dürfen wir uns da selber immer wieder die Frage stellen, was es uns kosten darf, Gott anzubeten. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn uns Anbetung nichts kostet, dann ist sie auch nicht viel wert. Und das dritte Kennzeichen von wahrer Anbetung ist, dass sie ihren Ursprung im Himmel hat. Das bedeutet, dass Gott im Zentrum unserer Anbetung steht, niemand anderes sonst. Es dreht sich um Gott, um seine Schönheit und um seine Herrlichkeit. Und da lesen wir in Offenbarung 4 und auch 5 in den Kapiteln ganz viel darüber, dürft ihr gerne auch selber mal zu Hause nachlesen. Ich lese hier den Vers aus Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, Herr, unser Gott, zu empfangen den Lobpreis, die Ehre und die Macht. bei wahrer Anbetung, da geht es um Gott selbst. Da geht es nicht darum, was Gott tut und was er nicht tut, sondern es geht um Gott selbst und wir stellen ihn in dem Moment in den Mittelpunkt und wir stellen seine Herrlichkeit in den Mittelpunkt. Und es geht nicht um ein gutes Gefühl, das wir haben im Worship oder bei anderen geistlichen Aktivitäten. Und es geht auch nicht darum, dass wir Gott anbeten, damit er irgendetwas wirkt in unserem Leben oder unter uns, sondern es geht darum, dass wir ihn anbeten, weil er würdig ist und weil er heilig ist, so wie es hier in Offenbarung beschrieben wird. Und wenn wir ihn anbeten, dann wird er sich uns immer mehr offenbaren und dann werden wir ihn erkennen. Und aus dieser Erkenntnis heraus können wir gar nicht anders, als ihn weiter anzubeten. Und dann entsteht so ein ewiger Kreislauf, wie er hier in Offenbarung beschrieben wird. Und allein der Gedanke daran, teilhaben zu dürfen, den finde ich tatsächlich herrlich. Ja, wir sollen ihn anbeten in Wahrheit und im Geist. Wir lesen hier nochmal Johannes 4, die Verse 23 und 24. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir wollen nochmal uns kurz jetzt diese zwei Begriffe in Wahrheit und im Geist näher anschauen und was das genau bedeutet. In Wahrheit anbeten, glaube ich, bedeutet, dass wir mit dem Wesen und dem Wirken Gottes übereinstimmen. Wir stimmen damit überein, dass Gott gut ist, und zwar, dass er immer gut ist, dass er Liebe ist, dass er Gnade ist, aber auch, dass er der Richter ist und dass er heilig und wahrhaftig ist. Das heißt, wir stimmen damit überein, dass er Dinge tut oder auch nicht tut, die wir eben nicht verstehen können und dass es eben, dass es sein Weg manchmal nicht zu ergreifen ist. Aber wir stimmen mit dieser Wahrheit darüber ein, dass das eben das Wesen Gottes ist. Und ich glaube, je mehr wir diese Erkenntnis darüber bekommen, umso mehr wird unser Bild von Gott ein ganzheitliches Bild. Es ist kein einseitiges Bild, einfach nur der liebende Gott und es ist eh alles egal oder der strafende Gott, der mich eh nur bestrafen will. Nein, sondern wir bekommen ein ganzheitliches Bild darüber, wer Gott ist. Und ich glaube, dann können wir ihn auch gar nicht mehr in eine Box packen, weil das machen wir ja doch so gerne. Wir wollen irgendwie Gott erklären wollen, ihn in unsere Box packen, ihn für uns passend machen. Aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir diesen Gott immer mehr und tiefer erkennen. Weil nur wenn wir ihn kennen, dann werden wir auch wissen, was ihm gefällt. Und da gibt es einen ziemlich coolen Vers in Hosea 6, Vers 6. Da sagt Gott, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Das heißt, Gott will, dass wir ihn erkennen. Er will, dass wir erkennen, wie heilig, wie würdig, wie herrlich er ist und wie wunderbar diese Gemeinschaft mit ihm ist. Und ich glaube tatsächlich, nur wenn wir das erkennen, dann können wir auch angemessen darauf reagieren. Und dazu ein kleines Beispiel aus meinem Alltag. Meine 2,5-jährige Tochter, die schneidet gerade sehr gerne und überall, wo eine Schere rumliegt, nimmt sie diese in die Hand und fängt an, Dinge zu zerschneiden, egal was da gerade so auf dem Tisch liegt. Und so kam ich letztens ins Zimmer und da hatte sie einen 5-Euro-Schein beziehungsweise nur noch Schnipsel dieses Scheins in der Hand, den sie fein säuberlich in, ja, ich weiß gar nicht mehr, es waren wirklich viele Teile, zerschnitten hat und will mir da stolz diesen 5-Euro-Schein präsentieren. Und ich war natürlich erstmal, oh nee, das geht ja gar nicht. Und sie war aber ganz stolz und happy darauf und ja, sie wusste einfach nicht, dass dieser 5-Euro-Schein einen gewissen Wert hat und dass man den einfach nicht zerschneiden kann. Und ich glaube, genauso ist es mit unserem Gott, dass wenn wir nicht erkennen, ja, welchen Wert Gott hat, dann können wir auch nicht angemessen darauf reagieren und angemessen damit umgehen. In Wahrheit bedeutet auch, dass wir ihn wahrhaftig anbeten. Das heißt, dass wir einfach echt sind, dass wir auch das, was wir sagen, was wir hier auch in Gottesdiensten oder ja, wo auch immer wir sind, in der Anbetung zum Ausdruck bringen, dass das auch unser Leben ist. Dass wir ein Leben leben, das ihn anbetet. Und ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht reicht, die Wahrheit, die andere schon über Gott erkannt haben, einfach zu kopieren und zu reposten, sondern wir müssen selbst diese Wahrheiten Gottes für uns erkennen und sehen und schmecken und uns wirklich auf die Suche nach seiner Wahrheit, nach der Wahrheit machen. Und ein Ort ist sein Wort. Da finden wir ganz viel Wahrheit über Gott selbst, über sein Wesen. Und deswegen ist ja, wahre Anbetung letztendlich auch in Wahrheit anzubeten, wenn wir das Wort Gottes, wenn wir es ernst nehmen. Und wenn wir nicht versuchen, das Wort Gottes für uns und für unser Lebenskonzept irgendwie passend zu machen, sondern wenn wir unseren Lebensstil, wenn wir unser Leben an das Wort Gottes anpassen. Und ja, das kostet uns etwas, aber das ist eben diese wahre Anbetung, um die es geht. Im Geist anbeten. Ist ja vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ein seltsamer Ausdruck. Vielleicht habt ihr euch auch noch gar nicht Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich heißt. Ich glaube, es soll uns deutlich machen, wo wahre Anbetung stattfindet. Und zwar findet sie nicht unbedingt im Tempel statt, auch nicht unbedingt in der Chapel oder nur in der Lobpreiszeit, sondern im Geist. Das heißt also, der Ort und auch die Ausdrucksformen von Anbetung, sie sind nicht entscheidend, sondern dass es im Geist passiert. Und das ist auch immer so ein Punkt, oft streiten wir uns darüber, ja, was ist der richtige Ausdruck von Anbetung? Wie können wir Gott am besten anbeten? Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es kein falsch und kein richtig, weil wenn wir jemanden lieben, dann finden wir ganz viele Formen, ihm unsere Liebe auszudrücken. Und da gibt es kein falsch und kein richtig. Und genauso ist es auch mit Anbetung und dem, was wir ausdrücken. Und auch der Ort, das ist nicht das Entscheidende. Weil im Geist, es ist kein physischer Ort, sondern es ist ein geistlicher Ort, in der Gottes Gegenwart ist. Und wo sich unser Geist mit Gottes Geist verbindet. Und das kann überall passieren. Und wir können lernen, überall in diesen Ort hineinzutreten, in seine Gegenwart und in die Gemeinschaft mit ihm. Und ja, natürlich helfen uns da auch physische Orte, diese Gegenwart bewusster wahrzunehmen, sei es hier im Gottesdienst oder auch in unserem Freiraum, aber es ist nicht ausschlaggebend. Denn, das wissen wir ja, denke ich, alle, der Tempel des lebendigen Gottes ist kein Gebäude mehr, sondern es ist ein Volk, eine Gemeinschaft bestehend aus Menschen wie du und ich. Und deshalb beginnt wahre Anbetung letztendlich da, wo wir anfangen, unseren inneren Tempel aufzuräumen und alles rauszuwerfen, was Jesus nicht gefällt und worüber er sich nicht freut. Und ja, wir kennen sicherlich auch alle die Geschichte von der Tempelreinigung, wo Jesus ja, voller Ärger und Zorn in den Tempel kommt und die Tische der Händler umschmeißt und sagt, hey, ihr habt aus dem Haus Gottes einen Ort, ja, eine Räuberhöhle gemacht. Und Jesus, er war voller Emotionen in diesem Moment, er war so wütend darüber, dass sie nicht verstanden haben, um was es hier wirklich geht. Und ich glaube, diese Emotionen von Jesus, die empfindet er auch sicherlich manchmal, wenn er uns dabei zuschaut, wie wir meinen, dass wir ihn anbeten und wie wir auch uns da einfach verhalten. Und deswegen müssen wir uns da immer wieder ehrlich diese Frage stellen, worüber freut Jesus sich wirklich? Woran hat er Freude? Was gefällt ihm? Und was macht ihn aber vielleicht traurig oder sogar wütend? Weil ich glaube, so schnell und gerade auch in Gemeinde, ja, in so einem Setting, auch wie Gottesdienst, kann Anbetung zu etwas werden, was uns und nicht mehr den Vater berührt. Lobpreislieder und geistliche Aktivitäten, sie können uns berühren und uns bewegen, aber vielleicht den Vater gar nicht. Und das Volk Israel hat es auch oft gedacht. Sie haben gedacht, Gott freut sich über das Blut von den Rindern und eben den Schafen. Oder sie waren auch aufrichtig davon überzeugt, dass ihre religiösen Praktiken wichtiger oder entscheidender sind als ihre Herzenshaltung. und immer wieder musste Gott sein Volk inmitten ihrer Anbetung unterbrechen und sagen, hey, stopp mal, das ist nicht, was ich will. Da lesen wir in Amos 5, 23 und 24, tu weg das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und dieser Vers aus Amos, der damals seinem Volk galt, ich glaube, er gilt genauso uns heute noch. Und ich glaube, wir müssen uns diese Frage stellen. Über was freut sich Jesus wirklich und was gefällt ihm nicht? Und selbst wenn es oder gerade wenn es Dinge sind, die wir aus tiefer Überzeugung heraus tun, wo wir meinen, das müsste doch Gott gefallen. Und ganz ehrlich, da drin sind wir Christen richtig gut drin. So oft haben wir schon gemeint, wir wissen jetzt, was Gott gefällt. Und daraus machen dann die Christen Streit und jeder macht es dann so, wie er meint, dass es richtig ist. Ja, aber ich glaube, wir müssen wieder anfangen zu fragen, hey, was gefällt eigentlich dem Vater? Was will Gott von uns? Was wünscht er sich? Und wir sind eine Generation, ich glaube, wir wissen so viel über uns wie keine andere Generation vor uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe schon zig Tests gemacht über meine Persönlichkeit und welche Liebessprache ich habe. Ich glaube aber, wir sollten eine Generation werden, die sich mehr damit beschäftigt, ja, wer Gott ist, was sein Wesen ist und was er in unserer Mitte wirken möchte und wirklich danach fragen, ja, Gott, was gefällt dir? Worüber freust du dich? Was berührt dein Herz? Und wisst ihr, unsere Anbetung hat auch Auswirkungen auf uns und auf unser Leben. Und eine Auswirkung ist, dass es erstmal uns verändert. Es verändert uns. Wahre Anbetung verändert uns. In 2. Korinther 3, 18, da heißt es, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat. Ist es nicht cool, wenn wir Gott anbeten, dann verändert das uns. Und Timothy Keller, auch ein Theologe, hat dazu gesagt, wenn du dein Verhalten ändern möchtest, dann ändere, was du anbetest. Und die zweite Auswirkung von Anbetung ist, dass sie den Himmel berührt. Weil Gott, er möchte sich uns offenbaren, er möchte in unserer Mitte wohnen und zwar jetzt schon, nicht erst, wenn wir bei ihm in Ewigkeit sind, sondern jetzt schon hier auf dieser Erde. Er wünscht sich diesen Ort, wo er wohnen kann und früher war das die Stiftshütte, der Tempel und heute sind es unsere Herzen, wo er sagt, hier möchte ich wohnen, hier möchte ich mit meiner Gegenwart mich lagern. Das heißt also, da wo wahre Anbetung stattfindet, da berührt der Himmel die Erde. Da entsteht auf einmal diese göttliche Dimension, nach der wir uns ja letztendlich alle sehnen. Und das ist aber auch unser Auftrag als Gemeinde, dass wir diese Herrlichkeit Gottes, die er schon bereitet hat im Himmel, dass wir sie hier schon auf der Erde sehen und erleben. Und nicht nur wir, sondern letztendlich die ganze Welt, dass sie sehen, so wow, das ist die Herrlichkeit Gottes. So möchte er mit seinem Wesen und mit seinem Wirken unter uns sein. Und deswegen ist das für mich die Antwort auch auf die Frage, warum Kirche, warum Ortsgemeinde, warum Chapel? Weil hier ein Ort ist, an dem Gott uns und der Welt seine Herrlichkeit zeigen möchte. Weil hier ein Ort ist, wo Menschen eine Gemeinschaft leben, wo er auch Teil von sein möchte mit seiner Gegenwart und wo er sich uns offenbaren will. Und die Lisa hatte heute im Traumstart folgenden Vers aus Kolosser 1, Vers 10 und ich finde, er fasst es nochmal richtig stark zusammen, deswegen will ich ihn euch vorlesen. Denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen und ihr werdet Gott immer besser erkennen. Es geht darum, dass wir Gott erkennen und daraus diese Herrlichkeit einfach fließen kann. Und so möchte ich als letzten Punkt meiner Predigt das Bild der herrlichen Braut aufgreifen, das Jesus für seine Gemeinde verwendet. Und da lesen wir in Epheser 5, ab Vers 24. Er hat sein Leben für sie, also die Gemeinde, hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wow, was für ein krasser Vers. Auch darüber könnte man eine eigene Predigt machen. Ich will kurz ein paar Punkte rausgreifen, die mir da wichtig geworden sind. Der erste Punkt ist, die Braut ist kein Individuum. Gott spricht uns hier nicht als einzelne Personen an, sondern er spricht uns als Gemeinde, als Gemeinschaft an. Eine Gemeinschaft, die eben seinem Ruf vom Bräutigam folgt. Und es ist eben nicht etwas, was jeder von uns einfach alleine tut, sondern was wir nur in dieser Gemeinschaft mit anderen tun können. Und der zweite Punkt ist, dass Jesus selbst seine Braut heiligt und reinigt. Das finde ich auch richtig gut zu wissen. Zum einen, wir können das nicht selber tun. Wir können uns nicht selber heiligen und reinigen, sondern letztendlich ist es nur durch das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz möglich, weil er uns dort als heilig und gerecht gesprochen hat. Und weil er uns erwählt hat, ne? Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns als seine Braut erwählt. Und er möchte in dieser tiefen Gemeinschaft mit uns sein, weil er uns eben so sehr liebt und uns als seine herrliche, makellose Braut vorbereiten möchte. Und deshalb können wir nicht einfach durch geistliche Aktivitäten und unsere Selbstgerechtigkeit uns heiligen und reinigen, sondern nur in und durch die Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Bräutigam. Und ein dritter Gedanke, den ich auch richtig stark finde, ist, dass die Braut im Zentrum des Geschehens steht. Weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Hochzeit ohne Braut wart. Das gibt es nicht. Es gibt keine Hochzeit ohne Braut. Und das ist so krass, das macht unseren Auftrag als Gemeinde, als Gemeinschaft deutlich, dass Jesus ganz klar uns als seine Gemeinde in den Mittelpunkt stellt und sagt, hey, daran möchte ich der Welt zeigen, wie sehr ich sie liebe. Daran möchte ich der Welt meine Herrlichkeit zeigen. Und deswegen gibt es keine Option zu sagen, oh nee, sorry, ich möchte da eigentlich gar nicht dabei sein, ich bin raus, das macht dann jemand anders. Nein, das ist unser Auftrag und den können nur wir als seine Gemeinde, als seine Braut erfüllen. Und bevor uns das irgendwie Geschäftigkeit stürzen lässt, ist unsere Aufgabe als Braut, Jesus, den Bräutigam, zu lieben und ihm gefallen zu wollen, mehr als allen anderen. Und wenn wir den Bräutigam lieben, dann wollen wir ihm auch gefallen. Ich weiß nicht, der Gedanke, ne, dass die Braut am Tag der Hochzeit irgendjemand anders mehr gefallen wollen würde als ihrem Bräutigam, das wäre irgendwie nicht so cool, wäre nicht so passend. Und wenn sie an dem Tag denkt, nee, heute habe ich mehr Liebe für jemand anders als für meinen Bräutigam, das ist nicht passend. Aber das ist das Bild, was Jesus uns zuspricht als seine Braut. Er sagt, ich möchte von euch so sehr geliebt werden, wie diese Braut ihren Bräutigam liebt. Und deswegen müssen wir uns immer wieder diese Frage stellen, sind wir so verliebt in Jesus, dass wir unser Leben danach gestalten wollen, dass es ihm gefällt, dass er wirklich Freude daran hat? Und auch wir als Gemeinde müssen uns diese Frage stellen, sind wir so verliebt in Jesus, dass wir alles dafür tun, dass wir ihm gefallen wollen? Und das Zweite ist, wenn wir den Bräutigam kennen, dann wissen wir auch, was ihm gefällt und was wirklich sein Herz berührt. Das, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, dass es wirklich darum geht, ja, zu verstehen, was will Gott, was gefällt ihm, woran hat er Freude. Und da auch ein kurzes Beispiel aus meiner eigenen Ehe. Ich bin jetzt fast 15 Jahre verheiratet und mein Mann hat mir von Anfang an immer sehr gerne Geschenke gemacht und das hat er auch wirklich aus Herzen gemacht. Aber die ersten Geschenke, die haben jetzt nicht ganz so meinem Geschmack entsprochen und ich habe mich jetzt nicht ganz so sehr darüber gefreut und irgendwann habe ich dann verstanden, okay, ich muss an dem Punkt wirklich ehrlich sein und ihm sagen, dass mir diese Geschenke nicht wirklich gefallen, weil sonst bekomme ich mein Leben lang Geschenke, die mir nicht gefallen. Und so habe ich ihm das dann irgendwann gesagt und ja, mittlerweile sind wir 15 Jahre verheiratet und mein Mann macht mir Geschenke, die mir gefallen und die auch mein Herz berühren. Und ich glaube, genau darum geht es. Ne? Wir können Jesus Geschenke machen, wo wir meinen, ja, das wird ihm schon gefallen, über eine rote Rose wird er sich freuen. Ist in meinem Fall nicht so. Deswegen wirklich zu verstehen, wer Jesus ist und was ihm Freude macht, was ihm gefällt und was sein Herz berührt. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Bild von Braut und Bräutigam. Ich liebe diesen Moment bei Hochzeiten, wo die Braut meistens von ihrem Vater zu ihrem Bräutigam geführt wird. Und ich schaue dabei immer am liebsten in das Gesicht vom Bräutigam. Und wisst ihr warum? Weil in diesem Moment, wo der Bräutigam seine Braut das erste Mal sieht, ist dieser Blick so voller Liebe, voller Bewunderung und voller Hingabe für diese Braut, die gerade zu ihm gebracht wird. Und wisst ihr, genau mit diesen Augen schaut Jesus uns an. Wenn wir zu ihm kommen, dann sieht er uns voller Liebe, voller Bewunderung und voller Leidenschaft an und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir diese Liebe erwidern. Und nein, nicht weil wir perfekt und makellos sind, sondern weil er uns erwählt hat, weil er uns liebt und weil er durch diese Liebe der Welt zeigen möchte, was er für ein guter und herrlicher Gott ist. Er wartet auf seine Braut und er sehnt sich danach, nach dieser tiefen Gemeinschaft, die wir mit ihm haben können. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir eine Gemeinde sind und eine Gemeinde noch mehr und mehr werden, die Jesus mehr wertschätzt und ehrt und liebt als alles andere. Und die auch weiß, wir brauchen ihn mehr als alles andere. Eine Gemeinde, die Jesus im Blick hat, die ihre Augen auf ihn gerichtet hat, nicht auf den Trauzeugen nebenan, sondern auf den Bräutigam selbst. Und eine Gemeinde, durch die die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Das ist das, was der Vater, was der Bräutigam, was er sich wünscht. Er wünscht sich unser Herz, diese Anbetung, die nur ja, aus unserem Herzen heraus kommen kann. Wo es nicht um irgendwelche Formen geht, wo es nicht um irgendwelche geistlichen Aktivitäten geht, sondern wo es um eine innere Herzenshaltung geht. Vor einigen Wochen hatten wir hier in der Vorbereitung für unseren Lobpreisabend vor dem Gottesdienst quasi noch als Team eine Zeit, wo wir einfach gebetet haben für den Gottesdienst. Und das war eine richtig starke Zeit, weil wir schon gemerkt haben, so hey, an dem Abend wollen wir einfach, dass Gottes Gegenwart hier mitten unter uns wohnt. Dass ja, wir einfach ihm unsere Anbetung geben, dass er im Mittelpunkt steht. Und dann gab es einen Moment, wir waren eben gerade in dieser Gebetszeit, dann fing einer der Musiker, der kein Sänger ist, sondern eben ein Musiker ist, einfach an zu singen, dieses Lied, Ich lieb dich, Herr. Und es war nicht die richtige Tonlage, es war auch nicht der richtige Rhythmus, es war nicht perfekt, aber es war so aus seinem Herzen. Und das war so ein Moment der wahren Anbetung, wo er richtig spüren konnte, wow, das ist etwas, das berührt gerade Gottes Herz. Und genau dazu möchte ich uns jetzt auch einladen, dass wir das tun, dass wir ihm unsere Anbetung schenken, die sein Herz berührt. Dass wir Hunger danach haben, zu erkennen, wer er ist. Und dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, Jesus, was gefällt dir? Woran hast du Freude? Und so lasst uns diesen Jesus, diesen Bräutigam jetzt einfach unsere Anbetung schenken.